Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Undrafted. Heute, gleich zu Beginn, sind wir nur zu zweit. Tom ist im Urlaub mit seiner Freundin, seinem gegönnt. Tom, wir hoffen, wenn du das hörst, du hast eine gute Zeit. Aber Finn ist da. Moin Finn, alles gut bei dir?
Grüß dich. Ja, alles bestens. Perfekt, ich hoffe, bei perfekt. Dir ebenso.
Ja, na klar. Hast du am Wochenende den Aufstieg deiner Bremer? Ich muss dazu sagen, Finn ist im Fußball ja Bremen-Fan. Das ist das ein oder andere Mal, glaube ich, schon durchgeklungen. Hast du den gebührend gefeiert?
Also zumindest ist die Grundstimmung in den letzten Tagen durchgehend positiv. Wenn ich mal gewisse Uni-Verpflichtungen ausklammer.
Die haben
aber,
wir
alle. Genau. Nee, also ich war auch im Stadion am Sonntag. Und war dann eine nette Feier noch danach. Ich glaube, ich war dann irgendwann nachts zu Hause auf jeden Fall. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und war definitiv eines der gelungensten Ereignisse und Tage, die ich seit langem erleben durfte.
Ich habe gesehen, du warst auch noch auf dem Rasen. Hast ein Stück mitgenommen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte, aber irgendwie hat sich so keiner so richtig getraut, den Anfang zu machen, um ein Stück rauszuschneiden. Und ich hatte dann auch keine Lust, mir da irgendwie mit dem Schlüssel ein Stück rauszuschneiden, weil das hätte man machen können, so, aber habe ich dann gedacht,
musst du rupfen.
Lassen wir lieber.
Schön rausziehen.
An der Wurzel. Aber ich muss trotzdem sagen, dass der Rasen auf jeden Fall... Den hätte ich auch gerne im Garten, sagen wir so.
Der schöne britische Rollrasen. Gut, dann kommen wir jetzt mal nach einer Minute 50 Fußball-Talk zu dem, warum die Leute hier eingeschaltet haben, nämlich American Football. Das erste Große, was unter der Woche passiert ist, das war der Schedule-Release. Über die internationalen Spiele hatten wir ja schon in der letzten Folge geredet. Hast du irgendwelche Gedanken, die du loswerden möchtest zum Spielplan bisher, wie er sich gestaltet?
Ja, erstmal muss man natürlich sagen, dass der Schedule Release immer auch ein Mega-Event ist, wo es sich auf jeden Fall lohnt, für wach zu bleiben über die Nacht. Nee, Spaß beiseite, also ja. Im Grunde ist der Schedule Release an sich vom Event her halt ein Witz so, weil es gibt halt so viele Schedule Leaks vorher, dass man im Grunde eh schon weiß, ein, zwei Tage vorher, wann wer gegen wen spielt. Nur ist es dann so noch die offizielle Bestätigung. Ja, habe ich da irgendwelche Gedanken zu? Erstmal spielen ja die Vikings und die Broncos wieder gegeneinander in der Preseason. In Woche 1 haben die, glaube ich, im vergangenen Jahr auch gemacht, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Das war das Spiel, wo Drew Lock noch aussah, als könnte er ein Starting Quarterback sein.
Ja. was sind meine Gedanken? Also die Vikings haben... Nur zwei Primetime-Spiele tatsächlich. Einmal in Woche 2 gegen die Eagles, Monday Night. Und dann einmal an Thanksgiving gegen die Patriots. Ist in Ordnung, weil man natürlich auch bedenken muss, dass die Vikings noch in London spielen, zum Beispiel. Es gibt aber auch Teams, die haben 5. Ich glaube, die Broncos zum Beispiel. Da wirst du gleich noch zu kommen. Ist auf jeden Fall aber gut, dass die nur 2 haben für meinen Schlafrhythmus, weil dann muss man nicht so viele Spiele nachts verfolgen, sondern kann noch zu humanen Zeiten aus deutscher Sicht sich die Spiele angucken. Was man natürlich auch noch sagen muss, ist, dass sie in Woche 1 direkt zu Hause gegen die Packers spielen, was ich eigentlich ganz gut finde, weil das vor 2 Jahren auch der Fall war, da aber natürlich noch in der Corona-Zeit ohne Fans. Das heißt, da gibt es dann die Möglichkeit, da Revanche zu verüben. Und die Vikings spielen tatsächlich in den ersten 5 Wochen gegen alle Divisionsrivalen zu Hause. Das kann schon mal gut ausgehen, wenn das erfolgreich gestaltet wird. Wenn die natürlich da 2 verlieren, dann ist das natürlich eher ein suboptimaler Start in die Saison. Und was auch noch interessant ist, ist, dass die nach der London-Woche in Woche 4 keine Bye-Week tatsächlich haben, wo jetzt viele eigentlich schon damit gerechnet haben und was auch eigentlich ja so üblich ist, dass wenn du eben einen London-Spieler hast, dass du dann da eine Bye-Week danach hast. Aber das haben die Vikings wohl ganz bewusst so gewählt, weil in Woche 5 eine Bye-Week zu haben, ist halt auch schon recht früh in der Saison, wenn man halt bedenkt, dass dann noch 12 Wochen danach kommen. Und die Vikings haben ihre Bye-Week jetzt in Woche 7, was jetzt nur minimal später ist, aber das kann natürlich trotzdem schon dann einen großen Einfluss auch haben auf die spätere, auf den späteren Verlauf der Saison und dann den Fitnesszustand. Und eine
Ja,
Sache noch, was natürlich auch wieder so ist, dass die halt im Lambeau Field gegen die Packers auswärts in Woche 17, glaube ich, spielen. Das ist halt so wie jedes Jahr gefühlt, dann bei minus 35 Grad.
hast du Bock drauf?
Habe ich Bock drauf.
Total.
Muss, zum Glück muss ich mir das ja nicht antun, sondern ich kann es in der Wärme vom Fernseher gucken.
Das ist wahr. Ich glaube aber auch, dass du nichts dagegen hättest, wenn man dir zwei Tickets hinlegen würde und sagen würde, komm, minus 35 Grad, kannst es dir live im Stadion angucken. Ich glaube, da würde keiner von uns dann sagen, nee, ich gucke das lieber bei 20 Grad beheizten Raum in Deutschland.
Würde ich mir zumindest aber überlegen, ob ich zwei oder drei Taschenwärmer mir mit einpacke.
Zumindest überlegen, sehr gut. Ich finde, bei Denver, du hast es schon angesprochen, man sieht ganz klar diesen Russell-Wilson-Effekt. Wir haben halt fünf Primetime-Spiele, gleich auch in Woche 1 die Rückkehr nach Seattle für Russell Wilson. Finde ich, ist eine geile Story. Ich sehe zwar dadurch auch meinen Konsum an energetischen Getränken drastisch in die Höhe gehen, noch im Vergleich zu den Vorjahren. Aber es zeigt natürlich auch zumindest die Wahrnehmung als Broncos, auch als Broncos-Fan, was vielleicht was Cooles ist. Wir sind wieder wer. Man wird wieder wahrgenommen. Es ist wieder ein Spiel mit Denver, hat schon wieder Potenzial, Primetime-Spiel zu sein. Und nicht nur so ein pruckliges Thursday-Night-Game, sondern wir haben auch Sunday-Night-Games dabei. Ich finde auch das Eröffnungsspiel ist ein sehr cooles Matchup mit den Rams gegen die Bills. Ich glaube, da können sich alle Fans drauf freuen. Generell, die Primetime-Spiele habe ich bisher nichts zu meckern gehabt. Da war jetzt keins dabei, wo ich mir dachte, was ist das denn? Ich freue mich, dass wir neben Thanksgiving, der ja sozusagen ein Feiertag auch im Football ist, nicht nur bei den Amerikanern, auch am 25.12. drei Spiele haben werden. Schön platzierte Einzelspiele. Das ist immer ganz cool. Ich bin immer ein Riesenfan von diesem Thanksgiving-Spieltag. Und dadurch, dass jetzt die NFL an Weihnachten auch spielt, dass sie das dann auch so strukturieren, finde ich persönlich sehr cool. Und freue ich mich auch sehr drauf auf die Spiele.
Ja.
Vielleicht noch was in eigener Sache. Ich werde, müssen wir mal gucken, wann ich das rausbringen kann. Auf jeden Fall im Laufe der Woche. Kann sein, dass es das schon raus ist, wenn ihr das hört. Noch ein YouTube-Video rausbringen, wo ich einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken, den ganzen Spielplan getippt habe und jetzt so ein bisschen darauf reagiere, was dann dabei rumgekommen ist. Ein bisschen meine Meinung sage, ob ich das auch für realistisch halte, was ich da getippt habe, oder ob ich mich da irgendwo komplett vertippt habe. Ist vielleicht auch für euch, für dich, Finn, und auch für Tom, wenn du das hörst, interessant, wo ich die Packers und die Vikings hingetippt habe. Also könnt ihr alle mal gerne reinschauen. Ich hau auch in das YouTube-Video auch den Link rein, wo man das machen kann. Dann kann jeder von euch da draußen das auch gerne nochmal für sich machen. Ist eigentlich eine ganz coole Sache und ist natürlich auch ein schönes Video, das habe ich, sage ich auch in dem Video, dass ich im Januar nochmal rausgraben kann und mich selber einmal richtig schön auslachen kann dafür, weil ich irgendein Team auf 3 und 14 getippt habe und in Wahrheit sind die 15 und 1. So nach dem Motto. Weil das ist auch das Schöne an der NFL, sie ist einfach unberechenbar. Was weniger unberechenbar ist und was, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer von uns es gesagt hat, aber einer hatte für Jarvis Landry New Orleans, glaube ich, auch als Landing Spot gesagt. Ich müsste jetzt nochmal in die Folge reinhören.
Ist das so?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich war der Meinung. Nichtsdestotrotz, Jarvis Landry hat unterschrieben bei den New Orleans Saints, geht damit genau wie Tyrann Mathieu zurück nach Louisiana, wo er herkommt, von LSU, aber auch er am College. Ich habe nicht viel zu sagen darüber, außer dass ich finde, dass es ein guter Move ist für die Saints. Dass sie dann doch vielleicht in eine ganz gute Richtung gehen, zumindest auf kurze Sicht gesehen. Wenn Jameis Winston funktioniert, ist das Team jetzt auf jeden Fall mega competitive. Ich finde, Jarvis Landry in meinen Augen ist auch so ein bisschen ein Spieler, der unter dem Radar flog, jahrelang. Für mich ist das schon in der oberen Hälfte der Receiver ein Spieler, wird aber teilweise, finde ich, gar nicht so mal so wahrgenommen. Und ich finde, für alle Seiten ist es hier ein guter Deal, der allen weiterhelfen wird. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Du hast es schon angesprochen mit Tyrann Mathieu und auch seine Rückkehr nach Louisiana. War ja auch am College bei LSU. Vertragdetails sind ein Jahr 3 Millionen, glaube ich, und kann eben mit Incentives aus bis zu 6 Millionen kommen. Wenn man bedenkt, dass er bei den Browns eben gecuttet wurde, weil er da über irgendwie 15, 16 Millionen verdient hätte. Und das eben dann doch zu teuer war aus Sicht der Browns, glaube ich, kann man sagen, dass es auf jeden Fall auch ein guter Deal für die Saints ist. Haben jetzt, also letztes Jahr haben die ja gerade auch durch die Verletzung von Michael Thomas eines der schwächeren Receiving Corps gehabt in der ganzen Liga. Und jetzt eben schaut es ja danach aus, dass Michael Thomas zurückkehrt mit Chris Olave, den sie gedraftet haben. Und Jarvis Landry hat man plötzlich eines der spannenderen Trios in der Liga auf Receiver definitiv. Und ja, du hast es angesprochen, die Saints, die sehen sich ja seit Jahren immer im Titelfenster. Dementsprechend gehen die auch ihr Cap-Management an. Wird spannend zu sehen sein, wie die das wieder hinkriegen in den nächsten Jahren. Sind ja locker nächstes Jahr wieder 50, 60 Millionen über dem Cap. Aber das werden sie auch wieder hinkriegen. Und von daher glaube ich, dass die Saints mit Jameis Winston, der natürlich Club of Holes, hoffentlich dieses Jahr verletzungsfrei bleibt, dann ein spannendes Team sein können, definitiv.
Der Druck ist auf jeden Fall auf dem Kessel da für die Saints. Die müssen jetzt innerhalb der nächsten Jahre erfolgreich sein, sonst war es ein komplettes Missmanagement. Aber die Chance sehe ich durchaus gegeben, dass sie Erfolg haben können mit diesem Team. Ob es für den ganz großen Wurf reicht mit Super Bowl, das hängt, glaube ich, ein bisschen von Jamaice ab. Aber es kann, die Chancen sind auf jeden Fall nicht kleiner geworden durch die Jarvis Landry-Verpflichtung. Ich denke mal,
Was
so kann man es sagen.
man natürlich noch sagen muss, dass eben die jetzt ja auch einen neuen Head Coach haben. Sean Payton hat sich ja verabschiedet nach dem letzten Jahr. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie der neue heißt, ehrlich gesagt. Aber da wird man dann eben auch sehen müssen, wie der so sich präsentiert und was er daraus macht, was da rumläuft an Spielermaterial.
Moment, ich mache mal gleich gerade Live-Recherche, weil ich weiß es auch nicht. So, Saints Coach. Dennis Allen
Ah,
heißt der gute Mann.
siehste, sieh
Ist auch gar
mal.
kein so harter Regimewechsel, muss man glaube ich auch dazu sagen, weil er kommt ja aus dem Coaching Tree von Sean Payton. Sie haben ja so ein bisschen sich für die interne Option entschieden. Aber kommt er aus der Defense-Seite, war vorher, glaube ich, meine ich, der Defensive Coordinator. Genau. Aber auf jeden Fall, alles geht so ein bisschen in eine ganz gute Richtung bei den Saints, zumindest für Kurzzeit. Mit dem großen fetten Sternchen, es muss halt ein Titel her. Dann kann man sagen, sie haben alles richtig gemacht. So ein bisschen vergleichbar wie mit den Rams. Vor ein paar Jahren, die jetzt aber ihren Super Bowl gewonnen haben. Von daher, da der Druck schon mal raus ist für diese Sache und bei den Saints bleibt er halt so lange, bis der Super Bowl da ist. Aber die Chance ist zumindest da. Ich denke mal, so kann man einen Strich drunter machen. Eine große News, muss man vielleicht noch kurz sagen, über die wir heute nicht reden werden, aufgrund der Abwesenheit von Tom, ist, dass die Vertragsverlängerung von Cornerback Jaire Alexander von den Packers. Dadurch, dass Tom ja unser Packers-Experte hier im Podcast ist, wollten wir das Ganze dann einfach nächste Woche bereden. Und das dann gar nicht mehr als News behandeln, sondern vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung, ist das jetzt was Gutes oder Schlechtes für die Packers? Das ist ja auch in einer Woche noch komplett top aktuell. Und dann kann Finn auch gerne sagen, wie gut oder schlecht er das findet aus Vikings Sicht. Wir haben heute was anderes Kleines, aber eigentlich, wie ich finde, ganz Cooles für euch vorbereitet. Und zwar hat jeder von uns seine Top 3 Lieblingsspieler aus der NFL mitgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, das hatten wir jetzt gar nicht abgesprochen. In meinem Fall sind es auch alles drei aktive Spieler. Wie sieht es da bei dir aus?
Bei mir auch.
Perfekt, dann sagen wir einfach, es ist die Top 3 der Aktiven. Wir können dann bestimmt irgendwann nochmal eine Top 3 machen, insgesamt auch mit den ganzen Legenden. Und jeder von uns hat aus den letzten 5 Jahren sein Lieblingsspiel von seiner Franchise rausgesucht. Und so erklärt dann so vielleicht auch so ein bisschen, warum er gerade dieses Spiel ausgewählt hat oder warum er diesen Spieler ausgewählt hat. Genau. Und ich würde dir mit deinem ersten Spieler,
Wollen
ich
wir
hatte.
vielleicht vorab so ein Tippspiel draus machen und erstmal raten, was wir glauben, was der andere jeweils ausgewählt hat?
Das ist eine coole, spontane Idee. Wenn du es gerade so vorschlägst, dann fang doch mal an und mach mal Guess.
Also ich habe mir vorher Gedanken darüber gemacht, was denn deine sein können, weil ich wusste, dass ich das hier einstreue. Aber ich habe mich tatsächlich schwer getan, bis auf bei einem. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch bei dir Nummer 1 ist. Und ich glaube, das wird auch so sein mit Von Miller.
Ich sag noch nichts. Ich
Zumindest wird er mit drin sein, vielleicht nicht auf 1.
notiere es mir einfach mal.
Ansonsten bin ich mir gar nicht so sicher, wen du hier nehmen könntest. Theoretisch wird dann mal bei dir natürlich auch nicht jeder, aber eine große Menge an Broncos-Spielern stehen hier natürlich zur Auswahl. Deswegen nehme ich einfach mal Justin Simmons noch mit rein. Und der dritte Mann, da. Ja, da passe ich.
Da passt du. Okay. Ich sag dir gleich, es ist nur ein Broncos-Spieler in meiner Liste.
Ja,
Wer
ja.
das ist, da komme ich noch zu. Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich für dich guessen. Boah, das ist ganz hart. Weil bei mir ist halt das Ding, ich bin ja ein ehemaliger Defense-Spieler. Das heißt, bei mir konnte man zumindest über die Defense gehen und sich so ein bisschen was ziehen. Oh, ich setz mal, Tom Brady wird mit dabei sein. Noch nichts sagen, bitte. Oh Gott, ich sag Tom Brady, ich sag OBJ und ich sag, ha, das ist hart. Ich sag Gronk.
Ah, interessant.
So, dann mach mal gleich deine Nummer 3 und mach mal mein Tippspiel gleich komplett zunichte.
Ne, einer ist gar nicht so verkehrt, die anderen beiden allerdings schon. Also Gronk und Brady, weiß ich jetzt nicht, wie du darauf kommst, als wäre ich so Patriots-Fan oder so. Ne, OBJ ist tatsächlich, habe ich hier als Nummer 3 notiert.
Ah, perfekt.
Ich
Einen
habe
habe ich.
tatsächlich überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil. Bei mir ist auch so, ich hätte halt einige Vikings-Spiele hier nehmen können, aber ich habe gedacht, dass wenn ich das machen würde, wäre ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich OBJ mit reingenommen, der zählt definitiv auch zu einem meiner Lieblingsspieler. War so ein bisschen der Spieler, als ich so angefangen habe, mich mit der NFL zu beschäftigen, so 2014, 2015, der natürlich gerade seine Rookie-Saison hatte, die überragend war. Und der da so ein bisschen auch. Also ich würde schon sagen, dass OBJ auch so einen großen Anteil daran hat, dass die NFL auch in Deutschland so populär geworden ist. Der war ja auch in München vor einigen Jahren mal zu so einem Marketing-Trip, sag ich mal. Und ja, er ist auch einer der Gründe, warum ich die Giants eigentlich recht sympathisch finde. Die waren dann eben da zu dem Zeitpunkt, als er noch bei den Giants war, auch gar nicht so verkehrt. Waren da immer mal wieder auch in den Playoffs. Jetzt ist er natürlich nicht mehr bei den Giants, aber ich verfolge OBJ nach wie vor immer noch. Von daher ist er hier meine Nummer 3 geworden.
Sein letztes Jahr müsste doch das gewesen sein, wo die, also es war auch das letzte, wo die Giants in die Playoffs gekommen sind, wo sie dieses interessante, nenne ich es jetzt einfach mal, Boot-Selfie gemacht haben, einen Tag bevor sie in Green Bay gespielt haben, wo sie in Florida unterwegs waren, dann nach Green Bay gefahren sind und dann von Aaron Rodgers komplett auf den
Ich
Latz
glaube,
bekommen
das war
haben.
tatsächlich das vorletzte Jahr.
Das war das
Oder
Vorletzte?
wenn
Kann
überhaupt das
sein.
Vor. Der könnte auch das Vorverletzte gewesen sein. Der hat auf jeden Fall
Es
noch
war
ein Jahr
auf.
mit Saquon zusammengespielt, nachdem der gedraftet wurde. Das war ja, glaube ich, 2018.
Kann sein, ja.
Und danach müsste der dann getradet worden sein.
Na, es ist auf jeden Fall das letzte Bild. Dieses Bild symbolisiert sozusagen den letzte Playoff-Spiel der Giants. Seit diesem Bild geht es eigentlich nur noch bergab, wenn man sich den Rekord anguckt. Aber OBJ auf jeden Fall eine nachvollziehbare Wahl. Ich bin halt mehr auf der Defense-Seite zu Hause. Das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Deswegen mein erster Spieler. Wundert mich auch, dass du ihn gar nicht reingeworfen hast. Vielleicht hast du ihn ja überlegt in deiner Liste. Das kannst du ja gleich mal sagen. Das ist tatsächlich JJ Watt. Aktuell Arizona Cardinals.
Ja.
Der Typ ist einfach ein Pass-Rush-Monster. Ich werde nie vergessen, ich habe damals die Highlights gesehen von, ich glaube, das war seine erste oder zweite Saison gegen Tennessee, wo er mehrere Sacks hatte, einen Pick Six, was als D-Liner schon echt eine Leistung ist, und dann sogar noch im vierten Quarter als Tight End draufgegangen ist und halt auch noch einen Touchdown gemacht hat. Der Typ hat in seiner gesamten Karriere bisher 102 Sacks gemacht. Und das Krasse an seiner Geschichte ist ja, dass als er gedraftet wurde, wurde der ganze Saal ausgebuht von den Texans-Fans. Die wollten ihn gar nicht haben an 11. Stelle in Runde 1. Und mittlerweile heulen die Texans ihm alle hinterher, dass er nicht gekommen ist. Ist jetzt dann halt zu Arizona gewechselt, einfach auch weil bei Houston nichts mehr zu holen war und es hängt ihm auch noch so ein bisschen hinterher, hat halt immer noch nicht diesen verdammten Ring. Ich drücke ihm auch die Daumen, dass das in der NFL noch schafft. Und was ich halt bei ihm mag, er verdient halt auch wie jeder NFL-Star so viel Kohle, aber ist total bodenständig. Ist dann als postet regelmäßig auf seinem Instagram, kann ich übrigens jedem auch ans Herz legen, den vielleicht zu abonnieren, auch Videos oder Fotos, wie er mit seiner Oma einfach bei der Oma in Wisconsin sitzt. Ich glaube, aus Wisconsin kommt sie oder aus Iowa, irgendwie da oben. In
Ja, ich
diesem
glaube
eher
Wisconsin.
ländlichen
Da
Wisconsin?
kamen ja auch
Okay.
die Gerüchte mit den Packers irgendwann mal her.
Ja, genau. Und dann sitzt er da und spielt einfach mit der Karten für 3 oder 4 Stunden so. Und sowas Bodenständiges mag ich total. Ich mag den Typ JJ Watt. Ich finde, er ist auf dem Platz. Ich hätte Angst als Quarterback, wenn ich sehen würde, dass sich JJ Watt ableint, um gleich auf mich loszustürmen. Deswegen JJ Watt meine Nummer 3.
Willst du mit der Nummer 2 weitermachen oder soll ich
Ja,
erst?
klar. Ich kann gerne weitermachen. Dann machen wir so eine Art Snake-Format. Meine Nummer 2. Und ich glaube, ich brauche gar nicht viel erklären, warum man diesen Spieler als Lieblingsspieler haben kann. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ihn als Broncos-Fan auch jahrelang aus sportlicher Sicht eher gehatet habe. Aber mittlerweile, in den letzten Jahren, hat sich so ein Umdenken bei mir durchgezogen. Und ich habe gerade seine Doku beendet auf Disney Plus. Vielleicht ist das schon mal der erste Hint, bevor ich den Namen sage. Man in the Arena heißt die. Und alle, die jetzt auch gesehen haben oder ein bisschen intensiver sich mit der NFL auseinander setzen, wissen jetzt auch schon, welcher Name jetzt hier fallen. Er muss fallen, in meinen Augen, greatest of all time, Tom Brady, muss in dieser Liste rein. Deswegen ist gut, dass ich ihn genommen habe, weil du hast ja gesagt, du hast ihn nicht drin in deinen Lieblingsspielern. Er ist definitiv der erfolgreichste Spieler. Die Story über Tom Brady ist hinreichend bekannt. 199. Pick, eigentlich nur dritter Quarterback im Roster. Dann bricht sich Drew Bledsoe die Hacken, er übernimmt für dieses Team in den Super Bowl, gewinnt den. Zwischendurch hat Drew Bledsoe auch nochmal gespielt. Baut einfach diese unfassbare Ära mit den Patriots auf, die es ja geschafft haben, über anderthalb Jahrzehnte, oder 2 Jahrzehnte muss man ja sagen, ein System wie den Draft, der darauf ausgelegt ist, dass es eigentlich nicht so ist, dass ein Team permanent erfolgreich ist und der Salary Cap, das einfach auszutricksen. Er hat selber Gehaltskürzungen in Kauf genommen, einfach damit dieses Team erfolgreich ist. Hat auch zweimal einen Super Bowl verloren gegen Eli Manning. Das ist auch erstmal eine Leistung, das muss man auch erstmal schaffen. Aber der hat auch 7-mal den Super Bowl gewonnen. War für ungefähr einen halben Monat retired. Und allein was da dann losging am medialen Echo, als alle dachten, dass er retired ist, zeigt einfach, was für ein krasser Spieler dieser Mensch ist. Und auch neben dem Platz, total der tolle Mensch. Sagt doch immer, sein Vater sei sein großes Vorbild. Macht regelmäßig Jokes darüber, dass Giselle Bündchen, seine Frau, auch deutlich mehr verdient hat als er. Jetzt durch den TV-Deal bei Fox, den er unterzeichnet hat, über 375 Millionen Dollar. Weiß ich nicht, ob er da nicht vielleicht sogar vor sie kommt. Aber einfach ein korrekter Typ. Und wie gesagt, aus sportlicher Sicht hat er mich viel genervt in der Zeit, wo die Broncos noch gut waren mit Peyton Manning. Weil da war es eigentlich immer so, okay, du musst die Patriots schlagen, um in den Super Bowl zu kommen. Und da haben wir auch das ein und andere Mal auf den Latz bekommen. Aber man muss es einfach appreciaten, dass diesen Erfolg, den er hat. Und ich schreibe ihn auch noch nicht ab, dass er vielleicht nicht in der neuen Saison den Super Bowl gewinnen könnte wieder. Und ist er MVP geworden? Ich habe es nicht mehr im Kopf von der letzten Regular Season.
Nee, Brady Rogers.
Rodgers, aber er war auf jeden Fall im Rennen mit drin.
Ja.
Und er ist halt 1977 geboren. Das ist nur 7 Jahre nach meinem Papa. Und der spielt halt immer noch professionellen Sport, so, ne? Und mein Vater ist schon über 50. Also, das ist schon echt krass. Vor diesem Mann muss man einfach den Hut ziehen. First Ballot Hall of Famer. Und es macht einfach Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er Erfolg hat und einfach diese Legacy mitzuerleben. Und ich habe damals auch schon den Tweet rausgesetzt, als ich dachte, dass er retired hat. Ich werde irgendwann stolz meinen Kindern sagen können, ich habe Tom Brady spielen sehen. Und genau deswegen muss er in diese Top 3 bei mir rein.
Ja, finde ich gut. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, dass der mein Lieblingsspieler ist. Aber man muss definitiv seine Legacy und seine Qualitäten und Persönlichkeit respektieren. Aber das hast du ja gerade sehr schön erörtert. Ich bin so ein bisschen anders an die Sache eingegangen. Mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich drei Receiver in meiner Liste habe. Man
Du bist
könnte.
anscheinend ein Freund des
Man,
fröhlichen Passspiels.
richtig, man könnte meinen, da besteht jetzt ein Zusammenhang. Ja, nee, meine Nummer 2, Stefon Diggs. Können jetzt bei Vikings-Fans für Kontroverse sorgen, weil
Oh, da hätte ich drauf kommen müssen
es
fürs
gibt
Tippspiel. Da
sicherlich,
hätte ich drauf kommen müssen.
es gibt sicherlich
Ah.
Vikings-Fans, die können mit dem Namen Stefon Diggs jetzt nicht mehr so viel anfangen, nachdem der sicher mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen rausgestreikt hat, aber seinen Trade erzwungen hat, kann man glaube ich sagen. War sicherlich nicht die feinste Art und Weise, aber das sei ihm verziehen. Zumindest wenn man bedenkt, dass das natürlich auch für die Vikings dann im Nachhinein noch gut ausgegangen ist. Stichwort, sage ich noch nicht zu viel. nee, Dix, ja, war bei den Vikings seit 2015 wurde er gedraftet. Fünftrunden-Pick. Und ja, ist so ein bisschen einer der ersten Spieler gewesen, die dann natürlich bei den Vikings gespielt haben, wo ich dann aktiv mich mit den Vikings beschäftigt habe. Hat sich hochgearbeitet, eben wie gerade eingangs schon erwähnt, von einem Fünftrunden-Pick zu einem der besten Receiver der Liga. Hat für viele sehr, sehr coole Momente gesorgt als Vikings-Fan. Viele spektakuläre Aktionen, spektakuläre Catches gehabt. Und er ist eigentlich immer so ein recht lustiger und spaßiger Typ auch gewesen und ist er immer noch. Es gibt so ein Video bei YouTube von dem Vikings-Kanal, wo so eine Umfrage gemacht wird mit so ein paar dummen Fragen, irgendwie, keine Ahnung, ja, fällt mir jetzt nicht mehr spontan ein. Auf jeden Fall war da Dix immer vorne mit dabei, was so Scherze angeht, und war auch ein sehr beliebter Typ in der Mannschaft. Und ja, wurde dann eben jetzt zu den Bills getradet. Und wenn ich jetzt bedenke, dass die Vikings rausgeflogen sind, die letzten beiden Jahre aus den Playoffs, oder beziehungsweise nicht mal reingekommen sind in die Playoffs, dann habe ich immer auch den Bills so ein bisschen die Daumen gedrückt wegen Stefon Diggs. Von daher glaube ich, ist er hier meine würdige Nummer 2 tatsächlich.
Ich muss sagen, ich bin auch Riesenfan von Stefon Diggs, was nicht zuletzt daran liegt, dass er aktuell mein bester Receiver in meinem Fantasy-Team ist. Aber ich kenne ein Video, wo du das von erwähnt hast. Da geht es darum, wo würdest du nicht wollen, oder welcher Spieler würdest du nicht wollen, dass der deine Schwester datet?
Ja, genau, das ist
Und
es.
da sind die alle so: Diggs, 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 Diggs. Und am Ende sagen sie es ihm und er steht da so und guckt total verdutzt so: I'm a great guy. Das ist echt ein lustiges Video. Müsst ihr einfach mal suchen. Das gibt's höchstwahrscheinlich noch auf dem Vikings YouTube-Kanal. Willst du direkt weitermachen mit deiner Nummer 1?
Kann ich gerne machen. Es gibt auch noch so ein Video, das war so ein Quizformat oder so. Da hat Dix, glaube ich, mit seiner Mutter teilgenommen. Das ist auch sehr lustig. Kann man auch nur empfehlen. Meine Nummer 1, ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen. Du wirst jetzt auch eben schon drauf gekommen sein, nehme ich an. Justin Jefferson ist erst 2 Jahre in der Liga, aber ist auch der erste, von dem ich mir ein Trikot geholt habe. Und er ist jetzt so einer der ersten, wo ich den Weg jetzt komplett mitverfolgen kann. Von gedraftet werden bis potenziell in 10 Jahren dann sein Karriereende. Hoffen wir natürlich, dass es möglichst erfolgreich mit den Vikings ausgeht bis dahin. Aber ja, die ersten 2 Jahre natürlich überragend gewesen. Jetzt schon einer der besten Receiver der Liga. Und auch er ein sehr, sehr bodenständiger Typ. Ist immer sehr korrekt. Hat sich noch nichts zu Schulden kommen lassen, wenn ich das jetzt immer so verfolge, was ich jetzt so mitbekommen habe. Und viel mehr, glaube ich, kann ich da auch nicht zu sagen.
Nachvollziehbar, als Vikings-Fan eine nachvollziehbare Nummer 1. Ist ja auch immer, das ein bisschen mal Transparenz hinterbringen, wenn wir drei zusammen Watchpartys machen, ist Jefferson auch immer eins deiner Diss-Argumente in Richtung von Tom. Das muss man auch immer sagen. Und in Richtung der Philadelphia Eagles. Du hast es in diesem Podcast auch schon, glaube ich, mehrmals gesagt, diesen Move, die Eagles nehmen Rager und dann nehmen die Vikings Jefferson. Und wenn man jetzt einfach mal guckt, wo im Roster Jalen Reagor steht bei den Eagles und wo im Roster Justin Jefferson steht, dann War das schon ein cooler Move für dich? Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und jetzt kann ich dir endlich recht geben und damit endet unser Tippspiel, zumindest was die Spieler betrifft, mit einem Unentschieden. Ich bin aber dafür, dass wir das bei den Spielen auch machen, weil da gewinne ich dann.
Ja,
Das glaube ich,
100%.
da glaube ich ganz klar. Aber wir machen das. Wir machen das bei den Spielen jetzt auch. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt brauchen wir auch noch einen Gewinner. Und meine Nummer 1 ist Von Miller. Der Broncos-Spieler für mich schlechthin, auch wenn er kein Broncos-Spieler mehr ist. Wenn ich jetzt hier hochgucke über meinen PC, sehe ich sein Trikot da hängen und das hängt auch immer noch mit Stolz, auch wenn er mittlerweile für Buffalo spielt. Allein was dieser Typ über Jahre hinweg in unserer Defense veranstaltet hat, der Schrecken der Quarterbacks, immer auch ein Top-Profi gewesen, auch als er getradet wurde, nie ein schlechtes Wort über Denver verloren. Im Gegenteil, er sagt immer noch, Denver ist seine Heimat. Hat ja auch, meine ich, in Denver seinen Landwirtschaftsbetrieb, wo er Rinder züchtet. Er kommt ja auch von Texas A&M. Das ist ja die Agrarschule in Texas, die große und auch eine der größten Agrarschulen im Land. Und 115 Sacks sprechen halt einfach eine ganz klare Sprache in seiner Karriere bisher. Und wäre das nicht genug, dieser Mann hat eigentlich fast schon im Alleingang dafür gesorgt, dass ich bisher in meinem Fandasein einen Super Bowl-Titel von meinem Franchise miterleben durfte. Das erlebt man nicht oft, glaube ich, in seinem Leben. Wenn man sich anguckt, dass das Team, was die meisten Titel hat, sind ja, meine ich, die Patriots und die Steelers mit jeweils 6 Stück. Brady hat seinen 7. Jahr mit den Buccaneers gewonnen. Und es gibt ja noch genug Franchises, ohne jetzt hier, ich will jetzt kein Salz in den Wunden streuen, aber es gibt ja noch genug Franchises da draußen, die Stand jetzt noch gar keinen Ring haben. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Franchise ich jetzt hier so direkt ansprechen könnte. Aber allein das zu erleben, ist halt schon Hammer. Und er hat dieses Spiel halt, er hat sowohl das Championship Game gegen Tom Brady und die Patriots, hat er im Alleingang gewonnen. Wenn er in seine Tasche geguckt hat, hat er Sebastian Vollmer da gesehen. Deswegen finde ich es auch total ulkig, dass hier ein Video von diesem Jahr ist, wo Sebastian Vollmer erklärt, wie Von Miller gestoppt werden kann, weil das hat er in diesem Spiel absolut nicht gemacht. Tom Brady wurde in dem Spiel, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Mal gesackt. Broncos haben das Spiel 20-12 gewonnen, sind in den Super Bowl gegangen und da ging das so weiter. Also ich glaube, Cam Newton wacht heute noch nachts auf, weil er Albträume von Von Miller hat, gleich im zweiten Drive. Dieser Forced Fumble, der dann zum Touchdown geführt hat und so. Ist auch Defensive MVP. Ich glaube, Aaron Donald war jetzt der Letzte diesen Super Bowl. War Aaron Donald Super Bowl MVP? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Cooper Cup.
Cooper Kupp. Siehst du, dann kann ich sogar sagen, Von Miller bis dato der letzte Defensive Super Bowl MVP. Und das finde ich auch völlig gerechtfertigt. Hat jetzt auch mit den Rams seinen Super Bowl gewonnen, wird auch mit den Bills weiter angreifen und vielleicht noch seinen dritten Ring gewinnen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dieser Typ ist zum einen ist der First Ballot Hall of Famer. Also vielleicht, ja, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, vielleicht erkläre ich es nochmal kurz für die Leute, die das nicht wissen. Wenn du aus der Karriere raus bist, kannst du nach einer bestimmten Zeit, ich glaube, das sind 4 oder 5 Jahre,
Fünf.
5, genau, perfekt, Finn. Nach 5 Jahren kannst du das erste Mal in die Hall of Fame gewählt werden. Und Leute, die das direkt werden, Peyton Manning ist so aus der letzten Hall of Fame-Klasse das prominenteste Beispiel, die nennt man dann First Ballot, also die mit dem ersten Versuch es direkt in die Hall of Fame geschafft haben, weil sie so gut waren, dass man gesagt hat, der muss auf jeden Fall straight up in die Hall of Fame rein. Ich glaube, Von Miller wird in den Circle of Honor irgendwann kommen bei den Broncos. Ich glaube, die 58 kann ich mir sehr gut vorstellen, wird dann auch nicht mehr vergeben. Und ich hoffe und glaube auch, dass Von Miller am Ende seiner Karriere einen sogenannten Eintagesvertrag bei den Broncos unterschreiben wird, um offiziell als Denver Bronco zu retiren. Das ist in der NFL auch gang und gäbe. Das machen viele Profis, dass sie am Ende nochmal für einen Tag zu ihrem Team zurückkehren, dort einen Vertrag für diesen einen Tag unterschreiben. Dann sozusagen als Spieler von diesem Franchise offiziell retiren können. Und das finde ich auch ist so eine ganz schöne Sache, dass es in der NFL möglich ist. So.
So wie Antonio Brown das jetzt auch werden will.
Ach, der Clown. Ja, über den können wir auch nochmal sprechen, wenn wir über die lustigsten Momente vielleicht eine Folge machen der letzten Saison. Genau, und ich habe es schon angedeutet, wir beide haben, oder auch schon gesagt, wir beide haben jeder noch einmal mitgebracht aus den letzten 5 Jahren das Spiel. Was wir am coolsten fanden, von unseren Teams, wo wir Fans sind, was vielleicht die schönste Geschichte hat. Oh, Moment. Jetzt geht hier mein Diabetes-Alarm los. Ich hoffe, das hört man in der Folge nicht. Oh, was ist das denn? Moment. So, jetzt habe ich's. Gut zu wissen, dass mein Gerät weiterhin vernünftig funktioniert. Und dann können wir jetzt weitermachen. Genau, also jeder von uns hat sein Lieblingsspiel aus den letzten 5 Jahren mitgebracht. Und wir haben ja gerade, ich habe ja gerade schon gesagt, wir tippen das. Finn, ich sag den Namen nicht. Ich möchte dir das nicht vorne wegnehmen. Ich sage, es ist ein gewisses Championship Game gegen die New Orleans Saints. Das sage ich.
Könnte tatsächlich sein.
Mhm.
Aber es war kein
So.
Championship Game.
Divisional, genau. Das Championship Game, das kann man ja mal verdrängen, was da
Da
passiert
habe ich
ist da
jetzt
gegen die
auch nicht
Eagles.
mehr viel zu sagen, weil das Spiel habe ich tatsächlich verschlafen. Von daher sind da meine Erinnerungen auch nur begrenzt tatsächlich dran.
Sehr gut. Ja, ich kenne sowas. Spiele verschlafen, das oder so Mitte viertes Quarter aufwachen und man ist eingeschlafen mit dem Stand, es steht 3-3, auf einmal steht
Ich bin
27-24 und
eingeschlafen,
das.
da haben die Vikings geführt und das ist auch meine Illusion, die ich bis heute vertrete und habe.
Ist jetzt viel What if, aber bist du der Meinung, die Vikings hätten die Patriots in dem Jahr geschlagen?
Die Jaguars hätten die Patriots fast geschlagen. Also
Aber
ja,
auch
safe
nur
hätten sie.
fast.
Weil die Eagles haben ja auch gegen die gewonnen und die Vikings haben zwar gegen die Eagles verloren, aber doch. Ich könnte, ja, wobei, ha, ist schwierig zu sagen, ne? Das war das Jahr mit
Ja.
Case Keenum. Ich will jetzt nicht sagen, weil Nick Foles hat am Ende das Ding gewonnen mit den Eagles. Aber ich, ja, ist, wie gesagt, ist viel What If. Aber ausschließen würde ich es nicht auf jeden Fall.
Was denkst du bei mir?
Ja, ist schwierig. Ich würde jetzt gern ein Playoff-Spiel nehmen, aber davon gab es in den letzten 5 Jahren nicht so viele bei den Broncos.
Jetzt kam der harte Diss, jetzt kam der harte Diss. Ich sag's dir, wie viele Super Bowls habt ihr? Ja, nee, lassen wir das an
Nee,
der
aus
Stelle.
was für einer Saison hast du denn eins? Vielleicht kannst du mir einen kleinen Tipp geben.
Ich sag's so viel, es gab Corona schon zu dem Zeitpunkt.
Ja, dann habe ich vielleicht gar nicht so verkehrt, weil mein Tipp wäre jetzt aus der vergangenen Saison gewesen. Das
Aha.
Spiel gegen die Chargers.
Fast. Ich gebe dir einen halben Punkt, weil es ist ein Spiel gegen die Chargers. Aber es ist das Spiel gegen die Chargers aus noch einem Jahr davor. Ich würde dann jetzt auch einfach mal anfangen. Und dann haben wir also das große Finale dieser Folge mit dem Spiel, was du noch gleich noch. Ich hätte beinahe hätte ich jetzt gerade den Namen gesagt. Und zwar ist das das Spiel vom 1. November 2020, Denver Broncos gegen Los Angeles Chargers. Endstand 31 zu 30 für die Broncos. Klingt jetzt erstmal, ja, cool, knappes Spiel, aber man muss sich angucken, wie das gelaufen ist. Die Broncos lagen zur Pause 14 zu 3 zurück, lagen direkt nach der Pause 21 zu 3 zurück. Das Spiel war eigentlich durch. Ich habe mich eigentlich schon gedanklich auf den Weg gemacht, okay, ich gehe ins Bett, ich gehe jetzt schlafen. Und dann machen die im Gegenzug den Touchdown. Ich war so, ah, ich bleib nochmal. Und dann scoren die einfach drei Touchdowns, oder zwei Touchdowns im letzten. Erstmal zwei im letzten Viertel. Lassen nur noch zwei Field Goals zu und wir gehen im Stand von 24 zu 30 für die Chargers in den letzten Drive der Broncos mit Drew Lock. Das möchte ich hier nochmal gerne anführen. Mit Quarterback Drew Lock und Receivern im Starting Lineup wie DeShone Hamilton. Ne? Courtland Sutton war, das war das Jahr, wo Courtland Sutton für die ganze Saison verletzungsbedingt raus war. Jerry Jeudy hatten wir noch. Genau. Und die Broncos marschieren über das Feld mit einem Drive, den ich ihnen nicht mal zugetraut hätte. Sag ich dir ehrlich, wie es ist, das hätte ich denen nicht zugetraut. Und wir kommen wirklich in diese Situation. Eine Sekunde auf der Uhr, Ball liegt an der 2. Touchdown-Pass, gewinnt Denver das Spiel, wenn sie den PAT danach noch reinmachen. Snap kommt, Drew Lock rollt nach außen, Druck kommt, keiner weiß, ich schon so am Fernseher, fuck, jetzt zecken sie ihn, Spiel vorbei, wirft ihn in die hinterste Ecke und da steht KJ Hamler und macht die Piff klar. Wird noch überprüft per Videobeweis, aber Scores steht, PAT ist gut, McManus, einer der besten Kicker, die jeweils für Denver gekickt haben, sich sehr sicherer Typ, haut ihn rein. Wir gewinnen dieses Spiel 31 zu 30 in einem Jahr, wo wir einfach Grütze gespielt haben. Ich sag ehrlich, wie es ist. Wir haben einfach Grütze gespielt. Das erste Corona-Jahr, das war einfach. Das war nicht Drew Locks bester Moment, deswegen ist er jetzt auch ersetzt worden durch Russell Wilson. Aber wir haben halt einfach nicht gut gespielt. Letztendlich am Ende verdient dann doch trotzdem gegen die Chargers gewonnen mit einem Wahnsinns-Comeback. Und allein dieses Spiel, das war ja wirklich filmreif, dieses Ende mit in der letzten Sekunde der letzte Pass auf die Ecke, wo noch, das hat ja fast so Züge wie der Super Bowl 2008 mit den Steelers gegen die Cardinals. Falls jetzt ihr nicht wisst, was ich damit meine, schaut euch die Zusammenfassung an und spult bis zum Ende vor. Wirklich auch krasses, krasses Play gewesen und in dem Moment war ich richtig happy. Aber hätte es das nicht gewesen, ich kann nicht mehr sprechen, hätte es das nicht gegeben, dann wäre es das Spiel gegen die Chargers in diesem Jahr auf jeden Fall geworden, Finn. Also deswegen gebe ich dir einen halben Punkt.
Ja, da
So,
bin ich gar
und
nicht
dann.
so verkehrt gewesen, weil ich hatte nämlich in Erinnerung, dass du das war das, wo glaube ich Pat Surtain zwei Picks hatte, ne?
Genau, das war das
Das hast du
erste.
auch sehr oft abgefeiert dieses Jahr.
Ja, ich habe ja auch damals Justin Herbert in meiner Story verlinkt mit dem Pick 6 von Patrick Surtain. Also, ich finde es auch bis heute echt beleidigend, dass er mir nicht geantwortet hat. Aber das ist eine andere Sache. Das ist eine Sache zwischen Herbie und mir. Übrigens, Herbert damals auch schon Quarterback bei den Chargers bei dem Spiel, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und jetzt, Finn, Bühne frei für wahrscheinlich das geilste Spiel. Und da würde ich auch komplett mitgehen, der 2010er Jahre. The stage is yours.
Ja, eigentlich braucht man da jetzt nur zwei Stichworte und das hast du eben schon sehr gut umgangen. Und zwar ist das Minneapolis Miracle. Ich glaube, allein das dürfte jetzt jedem, der sich ein wenig mit der NFL auseinandersetzt, schon ein Begriff sein. Ja, du hast es vorhin schon erwähnt, das war das Divisional Round Game 2017 zwischen den Vikings und den Saints. In dem Jahr waren die Vikings auch tatsächlich gut, hatten einen Rekord von 13-3 und waren, glaube ich, Second Seed hinter den Eagles. Hatten dann Bye Week in der ersten Runde und sind dann eben auf die Saints getroffen. Und ja, war im Grunde so ein typisches Vikings-Spiel vom Verlauf her. Sie sind recht früh in Führung gegangen, haben zur Halbzeit tatsächlich 17-0 geführt. Und wie man es jetzt dann auch vor allem aus der letzten Saison der Vikings kennt, die Führung hat nicht so lange gehalten tatsächlich. Hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Vikings sogar hinten gelegen haben, kurz vor Ende. Mit 21 zu 20. Dann sind die Vikings nochmal aufs Feld gekommen und haben ein Field Goal geschossen mit, boah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Zeit noch auf der Uhr war, ehrlich gesagt. Aber war auf jeden Fall eine Minute, wenn überhaupt. Und haben dann 23 zu 21 geführt. Und da war man dann schon so, yo, das könnte jetzt das Spiel gewesen sein. Aber wir wissen alle, NFL mit Timeouts auf der Uhr, eine Minute kann halt sehr viel sein. Und was ist dann passiert? Die Eagles, sag ich schon, die Saints haben nochmal das Feld gesehen, haben dann ebenfalls ein Field Goal geschossen. Das war auch dann ein recht langes Field Goal aus, ja, 50 Yards, 50 plus Yards, wenn ich mich recht erinnere. Saints sind dann mit 24 zu 23 in Führung gegangen tatsächlich. Und dann, ja, dann kam eben das, was, glaube ich, allen Vikings-Fans noch bis ans Ende ihrer Tage in Erinnerung bleiben wird. Und was natürlich auch einer der Gründe ist, warum Stefon Diggs natürlich dann mein Zweitlieblingsspieler eben gewesen ist. Ja, das Minneapolis Miracle. Bis heute habe ich die Worte des Kommentatoren im Kopf. Und ja, war eben völlig, völlig wild, völlig absurd, dass dann eben die Vikings mit der ablaufenden Zeit eben den Touchdown gemacht haben. In Person von Stefon Diggs. Ein Play, was so, glaube ich, völlig unrealistisch eigentlich ist und was eben nie passieren darf. Da fällt mir dann auch direkt Marcus Williams nochmal ein, der natürlich das Tackle verpasst hat, weshalb Marcus Williams da auch bei mir immer einen Platz im Herzen haben wird. Und ja, aus emotionaler Sicht und aus Euphorie-Sicht, glaube ich, gibt es wenige Spiele, die das überhaupt noch toppen können. Abgesehen vielleicht von einem etwaigen Super Bowl irgendwann mal. Aber bis dahin wird das schwer, das vom emotionalen Level her zu toppen.
Definitiv. Also man muss sagen, bei Marcus Williams, das war halt ein astreiner Körper, den er da in dem Moment gemacht hat. Unter Stefon Diggs durch. Und für alle, die jetzt mit dem Ganzen, was Finn erzählt hat, nichts anfangen können, sucht es auf YouTube. Ihr findet dieses Play in hundertfacher Ausführung.
Ja.
Wenn ihr eine vernünftige Anlage habt, dreht die volles Rohr auf und einfach auf euch wirken lassen, auch wie dieses Stadion in dem Moment reagiert und wie laut das ist. Also selbst ich als Broncos-Fan habe da Gänsehaut gehabt in dem Moment. Und ist es das Play, was dich zum Vikings-Fan eigentlich gemacht hat?
Nee,
Also
nee.
ich hab,
Nee, nee,
ne?
nee. Da war ich schon längst Vikings-Fan.
Aber das hat wahrscheinlich die Fanliebe noch mal krass untermauert, wahrscheinlich in dem Moment. Und es war ja auch so ein bisschen die Krönung von einer sehr interessanten Saison von den Vikings, so wie ich es jetzt noch zusammenkriege. Also man ist ja, glaube ich, ist man mit Sam Bradford in die Saison gestartet? Ja, ne?
Ja, und der ist dann
Genau.
aber recht früh raus mit einem Kreuzbandriss.
Genau, und dann kam Case Keenum.
Richtig.
Genau, und hat so gut gespielt, dass die Broncos in der Offseason dachten, es wäre eine gute Idee, Case Keenum als
Richtig.
Starting Quarterback zu verpflichten.
Richtig. Und die
Und der
Vikings
nie.
waren an dem Moment, dass sie sich gedacht haben, wir holen jetzt Kirk Cousins. Was damals halt so ein Move war, den jeder so unterschrieben hat. Und wo eben die Vikings dann dachten, das wäre das fehlende Puzzleteil, um einen Super Bowl zu attackieren. Hat bisher nicht so gut funktioniert. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Cousins, dass es ein guter Quarterback ist so. Nicht, dass es hier
Ja,
falsch rüberkommt.
auf jeden Fall. Aber es ist schon echt lustig, wo wir bei dem Thema sind, Super Bowl attackieren, dass ich als Broncos-Fan von uns dreien der bin, der wahrscheinlich die unerfolgreichste Zeit hatte in den letzten Jahren, aber derjenige ist, wo das Team am nächsten noch über entweder in einem Super Bowl drin war und ihn auch gewonnen hat. Die Packers waren seit 2011 in keinem Super Bowl mehr drin. Die Vikings. Wann war euer letzter Super Bowl? War das in
In
den
den 70ern.
70ern? Genau, stimmt. War das der gegen die Chiefs? Nee, ihr habt danach noch welche gespielt.
Das war auf jeden Fall. Die waren in vier Super Bowls und haben alle vier verloren, glaube
Aber
ich.
gegen der Super Bowl gegen die Chiefs, Super Bowl 4 müsste das gewesen sein. Nochmal ein kleiner Fun Fact am Rande, ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt von Super Bowl sprechen. Weil Lamar Hunt, der Owner der Chiefs, der schon immer auch für seine Zeit, was Marketing betrifft, weit voraus war, meinte, wir brauchen einen Namen, um das vernünftig zu vermarkten können. Vorher war es nur das NFL-AFL Championship Game. Und in dem Moment kam, so sagt es die Legende, ob es wirklich so war, wissen wohl nur die dabei waren und davon sind leider viele nicht mehr am Leben, kam die Tochter von Lamar Hunt in dieses Meeting rein, damals noch ein kleines Mädchen, mit einem Flummi. Und dieser Flummi hieß Super Ball. Hat auch fett diese Aufschrift drauf gehabt. Und dann war Lamar Hunt so, gut, dann machen wir daraus den Super Bowl. Weil es gab damals schon die Bowl Games aus dem College, die interessanterweise wirklich an die salatschüsselartige Form der Stadien angelehnt sind. Und das sollte dann der Bowl von allen sein. Und das Bowl Game schlechthin. Und da diese Flummi ist bis heute in der Hall of Fame der NFL ausgestellt tatsächlich.
Interessant, wusste ich auch noch nicht.
Also das nochmal ein kleines Fun-Fact-Wissen am Rande für eure nächste Football-Watch-Party. Könnt ihr das droppen? Dann haben wir es, denke ich mal, für heute geschafft. War eine etwas kompaktere Folge wieder. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir heute nur zu zweit waren. Nächste Woche ist Tom dann auch wieder dabei, frisch gestärkt aus dem Urlaub. Genau, schaut auf unserem Instagram gerne vorbei. Da poste ich dann auch, sobald das YouTube-Video online ist. Ich kann leider noch nicht genau sagen, wann ich es schaffe, das hochzuladen. Weil wir, Finn hat das am Anfang angedeutet, auch mit der Hochschule gerade viel zu tun haben, was auch viel Wichtiges ist. Oh, aber es kommt auf jeden Fall im Laufe dieser Woche und deswegen folgt uns am besten auf Insta, dann verpasst ihr gar nichts. Den Link findet ihr hier in der Info. Ich habe sonst nichts mehr zu sagen.
Ja,
Finn.
war vielleicht auch mal jetzt so eine ganz interessante Folge, die nicht so, ich sag mal, nicht so nerdy in Anführungszeichen ist.
Genau. Das
Ist
auch so ein
vielleicht auch was
bisschen so.
für Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind, könnte eine ganz interessante Folge sein.
Genau, das ist auch so ein bisschen der Content, den wir jetzt in der Off-Season vorhaben mit euch, so ein bisschen mehr sowas zu machen und weniger nerdy zu sein. Es wird natürlich immer mal wieder, so wie jetzt auch in dieser Folge am Anfang, Momente geben, wo es ein bisschen nerdiger wird. Aber wir sind auch in der Planung für ein Format, was sich vor allem an die Leute richtet, die hier zuhören, die mit Football noch nicht ganz so viel am Hut haben. Deswegen auch da der Hinweis, folgt uns auf Social Media, da, wenn da sobald da was Konkretes ist und wir euch was Konkretes sagen können, erfahrt ihr es wahrscheinlich auch da als erstes. Von daher jetzt habe ich aber, denke ich mal, nichts mehr zu sagen. Ich kann nur noch wünschen noch einen schönen Tag bei dem schönen Wetter. Genießt das. Finn, hast du noch was?
Ja, ansonsten wie immer bewerten, liken, kommentieren gerne. Und dann wär's auch von mir. Tschö, tschö.
Ich mache jetzt mal den Tom. Das waren Drafted, Leute. Macht's gut. Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.